Die Presse.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Diese Meldung erschütterte am Mittwoch die USA. Charlie Kirk wurde erschossen. Und vermutlich haben nicht alle politischen Beobachter hier in Österreich sofort gewusst, wer Charlie Kirk ist. Der 31-Jährige war der Gründer der Studentenorganisation Turning Point USA und er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen in den USA zogen immer wieder tausende Menschen an, so auch gestern im Bundesstaat Utah. Und jetzt ist Charlie Kirk tot. Unser langjähriger US-Korrespondent Thomas Wirge ist gleich zu Gast bei mir im Podcast-Studio und mit ihm rede ich über die aktuelle Situation der politischen Gewalt in den USA bzw. darüber, welche Rolle Charlie Kirk im Universum von US-Präsident Donald Trump gespielt hat. Hören wir noch kurz zwei Sätze von Donald Trump aus seinem offiziellen Statement.
This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense.
Zuvor möchte ich aber noch einen kurzen Überblick geben, was wir über das Attentat auf Charlie Kirk wissen. Über Motiv und Täter nämlich noch gar nichts. Also Donnerstag am frühen Nachmittag zu Redaktionsschluss für diese Podcast-Ausgabe gab es hier noch gar keine Informationen. Kirk wurde am Mittwoch erschossen, als er als Redner auf dem Campus der Utah Valley University sprach. Videos zeigen, wie er vor einer Menschenmenge im Freien sprach, als ein lauter Knall zu hören war. Kirk griff sich kurz an den Hals und fiel danach von seinem Sessel. Ein Sprecher der Universität teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, ein Schuss sei aus einem nahegelegenen Gebäude abgefeuert worden. Doch den Schützen hat man, Stand jetzt, noch nicht gefasst. FBI-Direktor Kash Patel sagte, eine Person sei zur Befragung festgenommen und anschließend wieder freigelassen worden. Anderen Behördenangaben zufolge gab es zwei Festnahmen, aber beide Männer wurden nach einer kurzen Befragung freigelassen. Keiner der beiden habe Verbindungen zu dem Schusswaffenangriff, wie es heißt. Alle Updates über die Suche nach dem Schützen finden Sie natürlich auf diepresse.com/Ausland. Und jetzt freue ich mich, dass Thomas Vierke die Zeit gefunden hat, mit uns im Studio über die Situation in den USA zu reden. Schön, dass du da bist. Ich denke, viele, die Nachrichten gestern verfolgt haben oder heute früh, haben sich gefragt, wer war Charlie Kirk? Und ich habe in den Überschriften der Kolleginnen und Kollegen in den internationalen Medien auch ganz viel gelesen. Ein Konservativer, ein Rechtsextremer, ein Podcaster, ein Influencer, ein Provokateur. Vielleicht magst du uns ein paar Dinge über Charlie Kirk mal sagen. Wie schätzt du den Mann ein?
Das war ein Fixstern im Trump-Universum. Der war relativ gut connected, vernetzt mit dem Trump-White House. Also er ist zum Beispiel ein Freund des Donald Trump Jr. Mit dem ist er auf Wahlkampftour gegangen, 2020, und mit anderen Teilen der Familie, mit anderen Kindern, mit Eric, mit dem anderen Sohn Eric. Also wie gesagt, er war auch in Mar-a-Lago in der Übergangsphase nach dem Wahlsieg, als es darum ging, da ein bisschen Lobbying zu machen, die Politik zu skizzieren. Also war da maßgeblich beteiligt und jetzt war er so halt einer aus dieser Influencer-Blogger-Podcast-Interviewer-Serie, die halt relativ stark vertreten ist im republikanischen Lager. Und eben auch einer, der eine große Gefolgschaft hatte. Also vor allem bei Studenten, bei jungen weißen Studenten, bei jungen weißen Amerikanern war das so eine Ikone, kann man sagen. Er hat auch bei Fox and Friends hat eine Sendung gehabt, bei Fox News. Und eben mit seinen Podcasts, mit seinen The Daily Kirk Show heißt es, glaube ich, The Charlie Kirk Show, hat er ein Millionenpublikum erreicht und war also eine sehr einflussreiche Stimme und hat die auch geltend gemacht mit anderen zusammen, um da Einfluss zu nehmen auf die Republikanische Partei, auf die Regierung. Und er war jetzt nicht unbedingt immer auf Parteilinie, aber in vielen Fällen natürlich schon, wenn es darum ging, gegen Political Correctness, gegen Transgender-Leute. Also da war er immer vorn mit dabei. So einer, der halt auch ein Hardliner ist, ein radikaler Hardliner, würde ich sagen.
Wie eng schätzt du seine Verbindung zu US-Präsident Donald Trump zum Beispiel ein? Haben die regelmäßig Kontakt gehabt oder war das eine Wertschätzung?
Ich denke schon, eben über seine Kinder war da ein Kontakt da, also da, man hat sich gekannt. Ich glaube, er war auch gestern wirklich tief betroffen, Donald Trump, als er das gehört hat. Er hat auch angeordnet, die Fahne auf Halbmast zu setzen für ein paar Tage. Also das hat auch aus seiner Botschaft gesprochen, die ja sehr in Teilen eine Hommage war an Charlie Kirk und in Teilen natürlich ein Angriff auf die politischen Gegner, indem er halt die radikale Linke unter Anführungszeichen verantwortlich gemacht hat für diesen Angriff. Aber da werden wir noch drüber reden, über die Hintergründe und die Auswirkungen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir können noch gleich über das politische Klima in den USA sprechen. Ja. Heute ist mir eigentlich das Attentat auf Donald Trump im Wahlkampf quasi wieder eingefallen. Ja. Es ist eigentlich total weg aus den Gedanken auch der Öffentlichkeit. Aber es hat ja viele, viele Gewalttaten auch gegeben in den letzten Wochen und Monaten gegen die Politiker. Warum bewegt der Tod von Charlie Kirk dann die USA gar so? Ist es so eine prominente Person oder ist es nur eine Kulmination der Situation sozusagen?
Wie gesagt, also das Republikanische, das Regierungslager ist, glaube ich, sehr tief getroffen. Auch bei den Demokraten gibt es da eine gewisse Betroffenheit, die habe ich ausgemacht bei dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Der hat ihn einmal eingeladen als ersten Gast in seiner Podcast-Serie, die er da gestartet hat im Frühjahr. Also auch da gibt es durchaus Bekundungen von Schock, Trauer, Empörung. Aber natürlich besonders tief sitzt dieser Schock im republikanischen Lager. Und es gab eine Serie von Anschlägen, die ein bisschen untergegangen sind. Völlig verschwunden von der Bildfläche ist sozusagen dieser zweite Attentatsversuch auf Trump, der jetzt gerade in Florida verhandelt wird. Da hat er 2 Monate nach diesem ersten Anschlag im Wahlkampf in Pennsylvania, der knapp überlebt hat, hat versucht, ein anderer, das war auch kein politischer Aktivist eigentlich, das sind ja oft Wirrköpfe, hat versucht, ihn aufzulauern auf seinem Golfclub in West Palm Beach in Florida. Und da waren die Secret Service Agenten schon so vorgewarnt und so alert. Also das zeigt schon, wie hoch explosiv diese Stimmung im Wahlkampf war. Und dann könnte man sagen, naja, ist der Wahlkampf zu Ende seit 6-7 Monaten, jetzt ist Trump im Amt. Aber das ist diese Rhetorik, die da auch zum Teil natürlich der Präsident selbst schürt, die ist nicht weg. Und es war jetzt gerade im Juni eigentlich eine ziemliche furchtbare Anschlagsserie in Minnesota. Das war am Vorabend dieses Geburtstags Trumps, den er mit einer Militärparade in Washington gefeiert hat. Darum ist er auch, glaube ich, ziemlich untergegangen. Da waren mehrere demokratische Abgeordnete auf einer Todesliste mit 70 Namen. Und da hat dieser eine Mann, der in der Nacht von Freitag auf Samstag auf 2 Ehepaare Schussattentat verübt. Ein Ehepaar ist gestorben. Das war die ehemalige Sprecherin dieses Kongresses in Minnesota. Das andere Ehepaar hat überlebt. Also der ist da auf eine Tötungsaktion gegangen. Ja? Also der hat da irgendwie eine Todesliste abgehakt. Und das ist eigentlich schon alarmierend. Und wie gesagt, es gab auch unter den Abgeordneten Opfer, die das knapp überlebt haben. Das war 2011 eine Demokratin, Gabby Giffords in Arizona. Die hat immer noch schwer an den Nachwirkungen zu tragen. Und ein anderer, ein Republikaner, Steve Scalise, das ist einer aus dem Führungshierarchie der Republikaner, auch im Repräsentantenhaus. Das heißt, diese Attentate sind eigentlich auf beide Lager verteilt. Interessant war nur heute, dass Trump in seiner Ansprache, da im Videoansprache, die demokratischen Opfer natürlich ausgeklammert hat und das nur diesen einen Teil sozusagen erwähnt hat. Und das spricht auch Bände, glaube ich. Ja.
Aber bei den Republikanern ist man dann doch auch relativ schnell dabei mit Schuldzuweisungen. Ja, also man sagt ja, die Demokraten haben ein Klima geschürt. Siehst du da Persönlichkeiten, die da überhaupt einend auf die USA wirken? Weil Betroffenheit ist natürlich in allen Lagern, aber wie kommt man da wieder raus?
Sehe ich nicht wirklich. Also ich meine, das haben sich natürlich auch die alten Präsidenten, die früheren Präsidenten zu Wort gemeldet, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden, die haben alle appelliert an die Vernunft und dieses politische Klima endlich zu beenden, diese Gewalt zu beenden. Ich fürchte nur, die werden nicht mehr gehört. Ja? Also die verpuffen, die verhallen, diese Stimmen. Wie gesagt, also der eine, der mir jetzt positiv aufgefallen wäre, ist eben dieser Gavin Newsom aus Kalifornien, der freilich sich in der letzten Zeit sich da an die Spitze der Trump-Kritiker gesetzt hat, indem er ihn karikiert hat und persifliert hat und sich über ihn lustig gemacht hat. Aber ich fürchte leider, ist in Amerika ist diese politische Gewalt ein Teil der Kultur. Das hat zu tun zum Teil mit Hollywood, das die Gewalt glorifiziert, mit diesen Action-Thrillern. Es hat zu tun auch mit dieser recht laxen Waffengesetzgebung, also dass Waffen schnell verfügbar sind, dass sehr viele rumlaufen, wo Psychopathen herumlaufen, die bewaffnet sind. Denn man muss schon sagen, man weiß es ja noch nicht, ob das ein politisches Attentat ist. Das ist doch völlig unklar, solange dieser Attentäter auf der Flucht ist und nicht im Polizeigewahrsam.
Und die Grenzen zwischen einem politischen Attentat und einem Verrückten sind sowieso verschwommene. Ja? Selbst wenn es einen Brief gibt oder ein Bekennerschreiben oder so, natürlich. Das ist natürlich immer ein schmaler Grat. Ja. Aber du hast ja auch gerade angesprochen, den Schusswaffen. Besitz, der in Amerika auch intensiv diskutiert wird und von den Republikanern ja auch verteidigt wird. Auch Charlie Kirk selbst hat dazu ja einige Zitate von sich gegeben. Glaubst du, dass in der Frage da etwas ins Laufen kommt oder ist das bei den Republikanern ohnehin sakrosankt, dieses Recht auf Selbstverteidigung?
Das ist in Stein gemeißelt, glaube ich, für die Republikaner, dass das nicht angerührt wird und mit dem machen sie natürlich auch Wahlkampf. Also es gab schon so viele Attentate auf Schulen, kann ich mich erinnern, Sandy Hook, Volksschule, 26 Tote, kleine Kinder, 6 bis 8 Jahre alt. Da war natürlich sofort der Ruf, das zu begrenzen. Es ist immer gescheitert am republikanischen Widerstand. Das ist einfach eine Kernbasis ihrer Wählerschaft, sind diese Anhänger der Waffenlobby, der NRA. Also ich sehe da überhaupt kein Motiv oder auch keine Bewegung in dieser Waffenfrage.
Lass uns zum Schluss noch kurz auf die Auswirkungen schauen, soweit wir das jetzt, das ist natürlich ein bisschen ein Herumspekulieren, aber glaubst du, dieses Attentat auf Charlie Kirk hat Auswirkungen konkret auf die US-amerikanische Innenpolitik, auf die Linie von Donald Trump?
Nein, ich glaube, ich fürchte nur, diese Gräben werden noch tiefer weiter werden. Die Gegensätze sind eh schon recht groß. Kann man nicht vorstellen, dass sich das mittelfristig ändert. Also solange man da irgendwie mit politischer Rhetorik Kapital schlagen kann, sehe ich da überhaupt keine Änderung. Ich meine, es ist auch interessant, dass zum Beispiel in Europa oder in anderen Teilen der Welt, aber vor allem in Europa, wären, glaube ich, zum Beispiel die Kirchen da jetzt am Zug und am Wort und um da irgendwie Einhalt zu gebieten oder zu appellieren. Das ist, die haben dort überhaupt keine Stimme. Also das ist für mich auch ein Phänomen. Dass da überhaupt keine Vernunft da einzieht. Ich meine, das ist, die Fronten sind so verhärtet. Die Demokraten rufen immer nach strikteren Waffengesetzen. Die Republikaner sind partout der gegenteiligen Ansicht. Es war jetzt auch zum Beispiel bei dieser Sitzung im Kongress gab es eine Schweigeminute. Und nach dieser Schweigeminute ging sofort dieses Gezänk und diese Schreiduelle gingen wieder los. Also das zeigt schon, dass das hoffnungslos verfahren ist.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Thomas. Vielen Dank.
Gern, Clemens.
Ja, nochmal der Hinweis, alle aktuellen Entwicklungen zum Attentat auf Charlie Kirk lesen Sie auf diepresse.com/ausland. Die jüngsten Texte von unserer Korrespondentin Elisabeth Postel und von meinem Kollegen Thomas Vierge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Im Namen des gesamten Audioteams der Presse sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.